Denken macht nicht müde, sondern lebendig. Weil beim Denken bist du selber die Autorin, selbst wenn du einfach zulässt. Heute ist so Mode, dass die dann sagen, oh, ist kein Grund, ich mache nur meinen Job.
Stimmt.
Ja. Gell? Und ja, dann denke ich, um Gottes Willen. Und für das lebt er. Um seinen Job zu machen. Du kannst am Morgen aufstehen und sagen, verdammt nochmal, ich interessiere mich für den Tag. Das ist mein Tag.
Ich hocke hier gerade in einem wunderschönen Atelier mit Blick auf das Bundeshaus in Bern und vis-à-vis von mir hockt der Ludwig Hasler. Hoi Ludwig.
Hoi Tanja.
Vor dir ist ein Getränk, und zwar dein Lieblingsgetränk. Darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Du bist unter anderem, unter ganz viel anderem, Philosoph, Physiker, Bestseller-Autor. Du bist lang Chefredakteur vom St. Galler Tagblatt und vor Weltwoche. Und für mich bist du wirklich eine riesengroße Inspiration. Und darum freut es mich mega, dass du heute da bist. Weil es ist nämlich so, ich habe dich an Speakers Night Thun gesehen vor ein paar Wochen, ist wirklich noch nicht lange her. Und dann hast du mich wirklich von einem auf einen anderen Moment so fest inspiriert. Und dann habe ich gedacht, hey, ich muss den irgendwann mal zum Podcast einladen. Und habe wirklich schon gedacht, ja, der hat so einen vollen Terminkalender, das weiss ich. Schwierig, aber ich schicke jetzt einfach mal das Mail. Ich frage jetzt einfach mal und dann schaue, was passiert. Und du hast mich wirklich überrascht, weil du hast dir extra heute den Freitag freigeschaufelt. Warum hast du dir den Freitag für mich freigeschaufelt? Weil du hast so viele Pläne.
Ja, meistens sind es ja meine Pläne und das ist gar nicht so furchtbar interessant, immer der Direktor vom eigenen Theater zu sein. Oder? Und man geht manchmal gerne in ein anderes Theater, wo eine Direktorin entscheidet über die Aufführung. Das ist, glaube ich, wesentlich. Also ich lasse mich gern auf Ideen von anderen ein. Ich glaube auch, so am meisten profitieren zu können, wenn ich nicht immer nur der eigenen Eingebung folge. Die kenne ich nämlich inzwischen. Ich lebe ja schon relativ lang. Und natürlich mache ich einen Haufen Zeug. Aber ich finde das schön. Ich finde es auch schön, so zwischen den Generationen zu leben. Ich habe genug von Gleichaltrigen. Ich habe an sich nichts dagegen. Aber ich habe gemerkt, in der letzten Zeit werde ich natürlich dauernd zu irgendwelchen 75. Geburtstag eingeladen. Und inzwischen habe ich mir angewöhnt zu fragen, gibt es denn auch Jüngere dort an einer Party oder nicht? Wisst ihr, wenn es keine Jüngere gibt, glaube ich, komme ich nicht. Weil es sind halt immer die gleichen Gespräche. Es sind so ein bisschen Selbstbetrachtungen, es ist so ja, das altersspezifisch und so weiter. Also, kurzum, das ist so ein bisschen der Strauss, der mich hier verlockt hat.
Sehr schön. Man muss vielleicht sagen, also zuerst mal für alle, die sich das nicht vorstellen können, zwischen uns sind etwa plus minus 50 Jahre. Einfach so, zum sagen, was du meinst. Es ist wirklich halt eine ziemlich grosse Spanne, aber eben umso spannender. Einfach schnell zum sagen, was du für ein Programm hast gehabt, schon nochmal an einem Morgen oder an einem Tag. Du hast mir das geschrieben gehabt. Quantenphysik-Seminar in Genf, Architekturkongress Vorarlberg, Alterstagung in Basel. Das sind einfach so ein, zwei Termine von dir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss ich hier noch loswerden. Ich habe so viele Leute schon eingeladen, mehrmals nachgefragt. Und ich brauche nicht ein Ja, sondern ich brauche ein Ja oder ein Nein. Und das Nein ist völlig okay, aber das rausstüdeln und ja, vielleicht einmal und sonst meldest du dich nochmal, finde ich wirklich nicht cool. Und bei dir habe ich es wirklich geschätzt, dass du sofort zusagst und du hättest mir wahrscheinlich auch sofort abgesagt, weil du hättest gesagt, hey, ich habe wirklich keine Zeit oder ich habe keine Lust. Du kannst ja sagen, ich habe keine Lust. Und das muss ich wirklich sagen, wenn du dir einen Nachmittag kannst Zeit nehmen, weißt du, was du alles los hast, dann können das andere auch. Das ist eigentlich so ein bisschen zum sagen, wenn man will, kann man eben schon. Man kann sich immer irgendwie einrichten. Vor dir steht dein Lieblingsgetränk, eins von deinen Lieblingsgetränken. Was ist es, Ludwig?
Kaffee. Schwarzer Kaffee. Ohne irgendeine Zutat.
Du hattest ja noch andere Lieblingsgetränke, oder?
Am Abend, ja. Am Abend kommen die anderen dran. Aber da bin ich froh, dass mich die anderen, also die Abendgetränke, nicht schon tagsüber verführen wollen. Also ich liebe Rotwein, ich habe gerne Whisky. Aber tagsüber trinke ich tatsächlich Kaffee, Kaffee, Kaffee. Man hat mir auch etwa 40 Jahre lang gesagt, dass das furchtbar schädlich sei. Weil Kaffee angeblich dehydriere, worauf ich dann immer gesagt habe, ja, also mein gesunder Menschenverstand sagt, das ist eigentlich im Wesentlichen Wasser, oder?
Absolut, bin ich dir
Meinung. Wie soll ich denn dehydriert werden, wenn ich dauernd Wasser trinke? Jetzt vor 3 Jahren ist ja eine neue Studie gekommen, wo das alles wieder leid hat. Also das heisst, es ist absolut unschädlich und dehydriert tatsächlich nicht. Was für mich auch übrigens ein schönes Beispiel dafür ist, dass man den gesunden Menschenverstand nicht aufgeben sollte, zugunsten von irgendwelchem Studienwissen. Oder? Das Studienwissen ist nämlich heikel. Also ich habe selbstverständlich auch eine Hausärztin. Und die sorgt sich manchmal um meine Form. Ja, und sagt dann, ja, weißt du, jetzt ist gerade eine neue Studie rausgekommen zu dem und zu dem. Also einfach ein bisschen höheren Blutdruck hat der Hassler. Ja? Und dann erzählt sie mir von einer neuen Studie, die dann irgendwie gegen mich ist. Und dann sage ich, ja, das klingt ja super, aber weißt du was, die Studie kennt mich gar nicht. Oder? Das ist, und warum soll ich jetzt topfengleich reagieren, wie 100 mir vollkommen unbekannte Patientinnen, die ungefähr das Gleiche haben oder durchgemacht haben. Also ich bin da eher skeptisch gegen die absolute Gläubigkeit gegenüber Studien.
Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Wenn jemand dir etwas, vielleicht dir nicht, aber wenn mir jemand etwas erzählt und dann sagt, ja, weißt du, es gibt eine Studie dazu, dann glaube ich es automatisch einfach. Oder eher. Sobald man das sagt, obwohl es vielleicht überhaupt nicht stimmt, findest du, das hat etwas?
Ja, das hat etwas. Also man sollte ja... Ich meine, wir machen jetzt da nicht ein längeres Seminar über Studien. Aber es ist natürlich so, dass man eigentlich immer sagen sollte, wer die Studie gemacht hat und wer die Studie in Auftrag gegeben hat, vor allem. Weil die Herkunft, also so quasi die Absicht, die in einer Studie drin steckt, verratet halt sehr viel.
Genau, wir in den Medien, oder du, wo du in den Medien bist, und ich immer noch, wir wissen ja, wie wichtig eine Quelle ist. Genau. Ludwig, du bist vor etwa 3-4 Wochen an Speakers Night gewesen, und vorher waren schon mega tolle Rednerinnen und Redner dort gewesen, alle inspirierend auf ihre eigene Art und Weise. Und ich bin mit einem Kollegen dort gewesen, mit dem Mann mit Hut, wie du ihn nennst. Und du bist auf die Bühne gekommen und wir waren beide wirklich einfach wie perplex gewesen. Du hast noch kein einziges Wort gesagt, Ludwig. Wirklich. Und dann bist du abgehockt und hast mit dem Adi Lang geredet. Und wir haben wirklich nicht mehr können. Der Kollege hatte das Handy in der Hand, gehabt, um sich Notizen zu machen, wo er so Angst hatte, dass er das, was du sagst, irgendwie vergisst oder so. Ich habe ihm auch gesagt, schreib es auf. Und ich glaube, das Gespräch war um die 40 Minuten. Gewesen, und als der Adi Lang zum Schluss ist, kam, ja, jetzt gehen wir ins Apero, ich war so enttäuscht und traurig gewesen. Weil ich dachte, nein, ich will noch die ganze Nacht zuhören. Wirklich. Und das Magazin hat dort zitiert, als ein brillanter Redner, der die Kongressteilnehmer binnen Minuten gänzlich in den Bann zog. Und ich finde, genau so ist es. Wie schaffst du das, Ludwig?
Ja, indem man sicher nicht an das denkt. Also ich weiß es auch nicht, ich habe keine Ahnung. Also, es gibt viel, wenn ich so an Tagungen bin, dass andere, die referieren, mich ansprechen und sagen, sie möchten mal einen Rhetorikkurs oder so etwas bei mir bestellen. Ich mache das überhaupt nicht. Also ich reflektiere auch ganz und gar nicht, wie ich rede. Ich weiß nicht, man sagt mir dann amix, ich mache so kunstvolle Pause. Das Wort ist, dass ich immer dann Pause mache, wenn ich gerade nicht weiter weiß. Das ist wirklich so. Ne? Und das hat halt damit zu tun, dass ich ja immer frei rede. Also eigentlich fast egal, über welches Thema. Und dann muss man sich konzentrieren. Und vielleicht ist ein kleines Geheimnis, das ist ziemlich offenkundig für ein Geheimnis, ist das, Ich muss das, was ich sage, selber in dem Moment, wo ich sage, interessant finden. Das heisst, ich kann nicht kommen mit einem Skript, wo ich vor 2 Monaten hergedacht und ausformuliert habe und das oben runterlesen. Das funktioniert nicht. Das gibt keine Gegenwart. Also man muss irgendwie merken, der jetzt redet, der muss jetzt heftig denken. Sonst fällt ihm das nicht ein. Das eine, also es ist einfach die Aktualität sozusagen vom Denken. Das Verfertigen von Gedanken, oder hat der Heinrich Kleist immer gesagt. Das Verfertigen von den Gedanken. Und Kleist, wenn wir gerade dabei sind, hat auch immer gesagt, das bringt einem in einen Zustand von einer, ich zitiere jetzt, von einer physiologischen Erregtheit. Also das heisst, ich bin körperlich, ich glaube, ich wirke dann zwar komplett gelassen, aber ich bin körperlich extrem angespannt. Also ich merke es auch nachher, ich kann wirklich Gewicht verlieren beim Reden. Das ist eine energetische Hochleistung für mich. Das Hirn braucht ja am meisten Energie, wenn man es wirklich braucht. Wenn man es nicht nur einfach verdampfen lässt. Und die physiologische Erregtheit, das körperliche Aufbrachtsein gewissermaßen, oder? Das führt dazu, dass einem dann viel mehr in Sinn kommt, als wenn man sich einsam vorbereitet. Oder? Ich meine, die Erregtheit hat ja mit dem Publikum zu tun. Mhm. Also ich stehe plötzlich vor 700 Leuten. Ich kenne die Leute nicht. Ich weiß nicht genau, was die wollen, was sie erwarten. Wann haben sie Freude? Wann fühlen sie sich beschenkt? Wann herausgefordert? Und so weiter. Und das ist der Zustand von der Erregtheit, in den man dann kann kommen. Und das bringt mindestens mich dazu, dass ich dann manchmal so wie getrennt bin. Also ich rede, aber gleichzeitig geht das fast wie im Traum. Also fast ein bisschen trance-mässig. Und ich höre dem, also mir, dem zu und denke, nicht schlecht, was der erzählt und so. Also das ist etwas Merkwürdiges. Das ist vielleicht einfach ein Glück, oder? Anderen gehen Poren zu, wenn sie vor Leuten reden, mir gehen sie eher auf. Aber das ist einfach der Resonanz geschuldet. Oder? Ich kenne das natürlich auch, vor allem während Corona ist ja so furchtbar gewesen. 50 Leute in einem riesen Saal, grossen Abstand, alle mit Masken. Da gibt es keine Resonanz, nichts. Das ist trocken. Da fällt mir gar nichts ein, was mir nicht vorher schon eingefallen ist. Aber das ist, glaube ich, die Situation. Und ich glaube, wenn einem das gelingt, dann kann es tatsächlich zu einer Art Fest werden in einem Saal. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Vielleicht hat es halt mit dem zu tun, dass ich wäre ja mal gern Opernsänger geworden und habe halt tatsächlich solistisch meine Auftritte gehabt. Allerdings nicht bei Opern, sondern so Oratorien, Sakralmusik. Ne? Und also meine Frau zum Beispiel sagt dann immer, meine Rede sei mein Konzertersatz. Oder? Und es hat wahrscheinlich etwas Musikalisches. Oder? Es ist ja der Ton treffen und so, mit dem Ton, den Ton modulieren und so weiter, dem Gedanken nachhängen, nicht auf Wirkung aussehen. Das ist, glaube ich, das Verheerendste, was man machen kann, wenn man das ganz gezielt anstrebt. Mhm. Ich will jetzt diese Wirkung, ich will diese Wirkung. Das wäre bei mir einfach eine Lachnummer, nichts anderes, oder? Wenn ich das möchte.
Ja, man merkt ja, dass es wirklich du bist. Die ganze Gestik. Und wir haben auch noch mit dir privat geredet, beim Apero. Du hast genau gleich geredet wie auf der Bühne. Und auch das mit den Händen zeigen, das macht so aus. Der Kollege hat mir eben auch gesagt, schau mal, es macht so aus, dass er jetzt den Finger auf hat und es macht so aus, dass er jetzt die Handfläche offen hat. Das ist richtig beeindruckend. Und du hast es vorhin schon angesprochen, die Pause. Das ist ja das, was ganz viele nicht können, wo man aber weiss, es ist mega, mega wichtig für das Publikum, zum Reflektieren, zum Verarbeiten. Und in dem Fall, das finde ich jetzt sehr spannend, weil das habe ich nicht gewusst, mir ist das natürlich aufgefallen, dass du die Pause hast, auch im privaten Gespräch, dass du dann wirklich denkst. Das ist richtig, richtig spannend. Und für, ich finde es eine gute Übung, mit jemandem wie dir zu reden, der so viel Pause macht, zum Lernen zuhören. Weil wenn jemand so lange Pause macht, dann hat man schnell mal den Drang zum Dreireden, irgendetwas sagen, statt mal zu warten und um mit die Pause zu machen, mitzudenken, weil wir haben ja keinen Zeitdruck. Warum? Oder? Und gibt es zuhören, finde ich so spannend, das können so viele nicht und ich bin das auch immer wieder am Lernen, wirklich richtig zuhören und nicht schon im Vorausdenken, was sagt die Person. Darum, du hast mir jetzt vorhin in den Sinn gekommen, das ist super zum Üben zuhören eigentlich. Also du kannst ehrlich Leute schulen im Zuhören, indem du einfach Sachen erzählst.
Ja, aber weißt du, zuhören verstehe ich jetzt noch mehr als hören. Oder? Zuhören. Die Pause ermöglicht ja dir nicht nur jetzt einfach sozusagen ganz auf Empfang zu sein, sondern sie laden dich ein, selber aktiv zu werden. Also selber zu denken. Ich glaube, das ist die Wirkung. Also ich kann einfach mal Folgendes sagen. Also das meiste und für mich schönste Feedback, das ich kriege, heisst, wenn die Leute mir sagen, wenn sie mir zugelassen haben, dann haben ihr Hirn noch 4 Minuten auf aktiv geschaltet. Das heisst, sie sind nicht rein rezeptiv, weißt du, apropos zulassen, oder? Sondern das Zulassen bringt sie selber in eine Hirnaktivität. Das heisst, sie denken selber. Oder? Und das ist eigentlich das, was ich will. Ich will nichts anderes. Oder? Und ich glaube, ich habe dir damals schon an dem Abend gesagt, es ist für mich das Ideal, das schon der Sokrates hatte. Der Sokrates hat immer gesagt, philosophieren heisst nicht, irgendwelche Gescheitheiten in die Leute hineinstopfen, sondern philosophieren ist eine Hebammenkunst. Das heisst, etwas rausholen, etwas zum Leben bringen, oder etwas zum Leben rauslocken, gewissermaßen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein grosser Unterschied. Oder? Also ich stehe nicht auf Bühne und sage, hallo, liebe Leute, wie geht's und so. Ihr seid leider ein bisschen von gestern. Es sind inzwischen ein paar Umfragen klar geworden. Und ich sage euch jetzt, was von heute ist. Oder? Ich bringe euch jetzt die Aufklärung, die Infos von heute. Die kenne ich gar nicht. Oder? Also in der Regel ist es nicht so, dass ich in dieser Sache, die ich rede, oder? Also ich rede ja an Ärztekongress halt über ärztliche Kunst beispielsweise. Oder? Ich rede an Architekturtagungen über Architektur. Ich habe lauter Leute, die nichts anders machen, von morgen bis am Abend vor mir. Also die Gefahr ist immer da, dass ich dann durchgehe. Also ich muss schon relativ viel wissen, aber es geht nicht ums Wissen, sondern es geht ums Denken. Und das ist etwas völlig anderes. Ich komme und denke nach über die Bedeutung von Architektur und Gesellschaft und individuelles Leben und so weiter. Ich denke nach über ärztliche Kunst und Wissenschaft. Ist das gleich oder nicht gleich und so weiter. Das heisst, ich denke und jetzt ist das Denken natürlich auch eine Zumutung, weil das Denken bringt gar nichts, wenn das Publikum nicht selber mitdenkt. Oder? Wenn auf der Bühne einfach eine Information, man nennt ja das heute eine Präsentation, PowerPoint, oder? Da läuft ab und nach einer Viertelstunde haben eigentlich alle genug. Mhm. Oder? Weil das sind sie irgendwie satt oder übersättigt, oder man ist ja auch vollkommen hilflos gegenüber diesen Torten und Statistiken und so weiter. Das ist alles immer vollständig da und ich bin ein kleines Würmli im Saal und muss mir das anhören und denke, ah, mein Gott, ist jetzt das so und so und so. Ja, da habe ich ja nichts mehr dazu zu sagen. Oder? Wegen dem wird man dort relativ schnell müde. Und ich meine, das war jetzt charmant, dass du gesagt hast, du hättest noch lange zuhören. Ich höre es allerdings ziemlich häufig. Ich tue das nicht auf meine Kappe, sondern ich sage, das hat mit dem Denken zu tun. Denken macht nicht müde, sondern lebendig. Weil beim Denken bist du selber die Autorin, selbst wenn du einfach zuhörst. Du hörst zu, aber du kommst so in einen Flow, wo du selber die Autorin von deinem Denken wirst. Und das ist der grosse Unterschied. Bei sogenannten Präsentationen, PowerPoint und so weiter, bist du eigentlich das Objekt von der Mitteilung. Du bist auf Empfang, aber nicht auf Sendung. Und das, glaube ich, wenn du mich jetzt nötigst, oder, über das, was ich da mache, selber nachzudenken, ich glaube, das hat etwas. Und wenn es dann halt tatsächlich eine Hebamme Kunst ist, die etwas ans Licht bringt, oder, dann ist es halt, das ist schon schön. Oder? Das ist für mich natürlich ja, fabelhaft. Es macht mich auch lebendig. Es ist, ich habe selber sehr viel davon. Und es ist für die Leute, die so quasi entbunden worden sind von ihren eigenen schlafenden oder verdrückten Einsichten. Wir wissen ja alle, wir alle wissen sehr viel mehr, als wir uns bewusst machen. Oder?
Das heisst, also so wie du das jetzt ein bisschen hast formuliert, oder es kommt immer so rüber, ist, dass du eigentlich gar nicht so viel müsstest wissen. Du weißt zwar mega viel, aber du müsstest nicht, sondern du musst einfach können aktiv denken.
Ja, das geht schon leider nicht ohne Wissen.
Ja, weil jetzt zum Beispiel, wenn du vor einem Ärztekongress bist, die ja ein enormes Fachwissen, dann brauchst du ja irgendwo durch schon ein Allgemeinwissen, für das du überhaupt die Zusammenhänge kannst haben.
Ja.
Oder? Das ist ja schon, gell?
Ja, man muss relativ viel Wissen, ja, für ich sage, das heisst, relativ viel wahrnehmen. Oder? Man muss auch wahrnehmen, wo so ein bisschen der Nerv blank liegt, momentan. Oder? Aber ich habe da einfach gewisse Vorteile aus meiner Biografie. Also ich habe lange beruflich, hauptberuflich Philosophie gemacht. Also das heisst Norddenkt, oder?
Mhm.
Dann 20 Jahre im Journalismus. Auch versucht zu denken, aber dort ist vor allem mehr um Information gegangen. Also dort habe ich das natürlich blitzschnell müssen lernen. Und das haben wir nicht mehr abgewöhnt. Ich kann sehr schnell so eine Art Überblick mir selber verschaffen über ein Fachgebiet. Und dann kommt natürlich das dazu, was Erfahrung heisst. Oder? Erfahrung ist wieder etwas anderes als Wissen. Oder? Also es gibt auch dann mit der Zeit so einen Spürsinn. Oder? Also wo gibt es jetzt irgendein Wissensteil, mit dem man etwas anfangen könnte. Also wenn wir jetzt bei der Medizin sind, oder zum Beispiel, wenn ich dann höre, in Amerika gibt es einen grossen Streit ums Stethoskop. Du weißt, was das ist. Das ist das Symbol, Ding von allen Ärzten.
Okay. Oder das, weißt, hat jetzt im Fall nicht gewusst.
Weißt du nicht? Weißt, nein, das ist der Abhörapparat. Oh, weißt du, das, was sie immer über Dachseln
haben? Ja, das, was man schon seit Kind kennt. Ja,
das ist das Prestige-Ding. Und wenn du furchtbar musst husten und so, oder, dann tut die Ärztin dich abklopfen, dann nachher leitet sie das an und du hat so quasi der Horcher dir auf die Brust und gehört, tut deine Lunge rasseln oder jaulen oder ächzen oder was auch immer. Und je nachdem kann sie sich ein Bild machen vom Zustand von deinem Inneren. Mhm. Oder? Das ist heute in Amerika umstritten, weil man sagt nicht ganz ohne Grund, das ist eigentlich ein Museumsstück. Oder? Das ist technisch wirklich einfach ein antiquiertes Instrument. Weil wir haben heute digitale Messapparate, die einfach tausendmal besser sind, genauer sind und so weiter. Aber warum ist es das umstritten? Warum wird das nicht einfach ersetzt? Weil Patienten wollen es. Weil das Stethoskop, das ist wie ein Symbol für eine höchst persönliche Therapiesituation. Oder? Dass die Ärztin neigt sich mir zu, das Digitalgerät neigt sich mir nicht zu.
Absolut.
Oder? Und das Digitalgerät hat auch keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn die Lunge krank ist und so weiter. Oder? Mhm. Also das muss ein anderer Mensch sein. Also das hat eine Situation, die therapeutische Situation von Mensch zu Mensch, so quasi eine höchst persönliche Affäre zwischen zwei. Und das ist das Zeichen dafür. Es geht gar nicht um Genauigkeit. Es geht gar nicht um Exaktheit und so weiter. Und das ist dann ärztliche Kunst und so weiter. Oder? Das wäre jetzt so ein Beispiel, oder? Wie ich kann. Ich merke dann immer wieder, dass nennt viele zur Kenntnis und er sagt ihnen nichts. Oder? Und ich habe da einfach eine gewisse Übung, weil ich natürlich meine, dass man nicht nur abstrakt darf denken vor Publikum, sondern man braucht schon, man braucht Bilder. Also halt nicht PowerPoint-Bilder, nicht fertige Bilder, sondern Sprachbilder, wo ich kann erzählen und das Publikum macht aus diesen Bildern erst ein Bild, oder, im Hirn. Und dann ist es auch wieder aktiv beteiligt. Das Bild selber formen. Also ein Stethoskop, das ist relativ banal, aber das funktioniert schon. Und so fängt man an zu denken.
Du bist ja, oder du redest ja viel über die Digitalisierung und so, dass es, zum Beispiel jetzt eben gerade bei den Teslas, dass die eigentlich sehr vernünftig fahren im Vergleich zu einem Mensch. Wann findest du, braucht es der Mensch? Das war jetzt eben eigentlich ein gutes Beispiel gewesen, im Spital. Da will man einfach nicht von einer Maschine geheilt werden, auch wenn die vielleicht eine ganz schlimme Krankheit hält. Da braucht man noch einen Mensch. Wann ist ein Mensch wichtig und wann sagst du eben, hey, wir können ersetzt werden?
Ja, wenn braucht es einen Mensch? Aber ich versuchte das auch so mit Episoden am besten zu verdeutlichen. Also zum Beispiel in der Schule. Oder für was braucht es eigentlich eine Lehrerin? Warum lenkt interaktive Software nicht? Also die ist ja wunderbar bereits unterwegs. Also ich habe das einmal mir angeschaut. Ich bin in eine Klasse gegangen, wo sehr fortgeschritten unterwegs ist. Also recht gut digitalisiert. Und dann sind die Schüler einzeln oder in Gruppen sind sie an ihren Tablets und vertieft in eine Lern-Software. Und ich hatte das auch eine Zeit lang mitgemacht und habe das sensationell gefunden, oder was man da heute anfangen kann machen. Das ist ja zum Teil sehr lustig. Das sind, ich meine, du bist dann noch viel bewanderter natürlich als ich. Es ist, ich meine, wenn du YouTube-Videos nimmst, irgend so einer algebraischen Gleichung oder irgend so etwas, das ist einfach unvergleichlich lustiger und besser, pädagogisch, didaktisch, unschlagbar, so etwas, oder? So, also jedenfalls habe ich das eine Zeit lang mitgemacht und bin schwer beeindruckbar gewesen, weil ich kenne ja das sonst nicht so im Detail. Aber ich hatte für mich nicht gedacht, was hätte aus mir können werden, wenn ich in jungen Jahren selber hätte können anfangen mit dem so digitalen Lernprogramm. Also, und dann wäre ja jetzt der Schluss noch, dass man würde sagen, das ist super, dann kann die Lehrerin Pause machen, ich kann daheim bleiben, am Nachmittag habe ich ihr dann gesagt. Und sie hat folgendermaßen geantwortet. Sie hat gesagt, weißt du, wenn ich nur eine Viertelstunde das Klassenzimmer verlasse, sinkt Motivation in den Keller.
Auch mit YouTube?
Ja, sinkt in den Keller. Also wir wollen jetzt das mit der vierten Stunde nicht so genau nehmen, natürlich. Also es ist vielleicht auch noch eine halbe Stunde, oder, also je nach YouTube. Also YouTube hört ja relativ schnell dann auch wieder auf. Oder? Und ich glaube, diesen Satz, den müsste man können verstehen und beherzigen. Oder? Also warum ist eine leibhafte Lehrerin nötig, damit Kinder motiviert sind? Oder? Weil wir haben ja häufig einfach so ein kleines mechanisches Verständnis von Lernen. Oder? Man denkt, ja, man muss einfach den Lernstoff muss man einfach picobello didaktisch zubereiten, oder? Also so ein bisschen filetieren und so, dass es nichts mehr zu käuen gibt und dass das Zeug runtergeht. Was übrigens der grösste Blödsinn ist natürlich, weil man dann gar nicht mehr lernt, sondern es läuft dann einfach durch. Oder?
Genau.
Also, warum braucht es eine Lehrerin? Ich versuche es kurz aus meiner Sicht zu sagen. Es braucht Lehrerin gar nicht als Lieferantin von Stoff. Nicht mehr. Sondern für etwas ganz anderes. Ein Kind verhält sich wie Menschen überhaupt. Das heisst, sie sind nicht so ganz sicher, ob sie länger, ob sie das können. Und wie gut und ob das nötig ist, das zu können. Und für all das braucht es jetzt in dem Fall eine Lehrerin. Konkret, es braucht zwei Augen. Und in diesen Augen muss das Kind sehen, oh, die traut mir zu, dass ich das kann. Die traut mir zu, dass ich das richtig gut lerne. Und sie nimmt mir die Angst vor dem Lernen. Letztlich auch, was das Größte ist in der Schule, die Lehrerin nimmt dem Kind die Angst vor dem Erwachsenwerden. Mhm. Weil Erwachsenwerden ist ein Strapaz. Ja, das ist, und das, glaube ich, haben wir noch nicht so ganz begriffen. Oder dass wir, es ist nicht nur Kind, sondern generell auch in einem Unternehmen, ein Mensch muss sich wahrgenommen fühlen, damit er wächst, damit er sich will bewähren, damit er will sich steigern, damit er richtig angefressen ist von etwas und so. Und das ist die Lehrerin, die furchtbar wichtig ist. Es kommt ja noch dazu, dass man als Kind, ich meine, lernen will man schon immer. Oder? Das ist ein lebenslang Lernen und so weiter. Also, da finde ich ein bisschen abklopfend natürlich.
Wieso?
Es ist ja, erstens ist es Tautologie, das ist eh so. Also, das Menschliche kann gar nicht anders als lernen. Aber es wird natürlich lieber etwas anderes. Oder? Es wird nicht unbedingt den Schulkram lernen.
Aha, schon. Aber du bist schon. Also du bist schon einverstanden, dass man das Leben lang so weiter lernen, oder?
Ja, man muss, weil einfach,
genau.
Wir leben in einer dynamischen Zeit. Und dynamisch, das heisst, es wird immer mehr, immer schneller neu. Und wenn immer mehr, immer schneller etwas neu wird, dann veraltet auch immer mehr, immer schneller. Zum Beispiel das Wissen. dann muss man das updaten. Mir wäre es einfach lieb, dass man nicht allzu trostlose Weiterbildungen produziert, wo immer nur Fachwissen, Fachwissen, Fachwissen. Das Fachwissen muss auch belebt werden von einem Individuum. Oder es muss durchblutet werden. Bei den Lehrern besonders wichtig. Aber du kannst jetzt eigentlich das durch möglichst viele andere Berufe durch, buchstabieren. Das ist natürlich im Medizinischen, Pflegerischen ist überall sehr einleuchtend, Pflegerin. Oder du hast ja jetzt dir überlegt, was ist digital, was, und wo braucht es einen Mensch. Oder? Wir sind Pflegeroboter, die sind relativ stark entwickelt, die sind schon ziemlich gut da. Also die können Nur das Einfältigste, was ja eine Pflegerin heute ein Viertel vom Tag verblöden muss, also nämlich protokollieren, was sie gemacht hat.
Ja, genau.
Da braucht es also wirklich nicht mehr. Oder? Das kann der Pflegeroboter einfach aus dem FF und dann erst noch genau. Das ist, weil der macht ja keinen Fehler. Der ist ja so blöd, dass er keinen Fehler kann machen kann. Aber das kann er dann wirklich. Ne? Er kann medikamentieren. Wenn man richtig programmiert, kann er auch keinen Fehler machen. Oder? Eine müde Pflegerin macht noch relativ schnell einen Fehler. Oder gibt mir irgendwie ein Durcheinander von Pillen, die ich ja dann hinter das Bett schmeisse, oder wie viele es ist. Und ja, der Pflegeroboter kann übrigens auch eine Patientin heben, also aufheben, auflüpfen.
Was?
Bereits, oder? Das ist ja auch etwas, wo heute eine Pflegerin mit 45 aus dem Beruf wirft, oder? Weil sie den Rücken kaputt hat. Also, das würde... Und jetzt, jetzt kommt es natürlich darauf an, ob man schlau reagiert oder nicht. Wenn man nicht schlau reagiert, tun wir jetzt das rein ökonomisch beurteilen und sagen, ja, das ist super, der Pflegeroboter, der ist nämlich auch billiger und der wird nicht müde. Der kann Tag und Nacht, seine Genauigkeiten produzieren. Und dann würde man sagen, dann können wir die Pflegerin glatt auf 50% setzen.
Ja.
Und das ist natürlich töricht, weil, wenn wir schlau sind, sagen wir, jetzt kommt die Pflegerin endlich dazu, das zu machen, wozu es sie braucht. Und was eine Maschine nie wird können, nämlich Hinwendung, Empathie, vor allem Resonanz. Das heisst, wir denken heute in der Regel nur an Empathie, das finde ich ein bisschen zu wenig. Also Empathie heisst ja mitfühlen. Oder das Mitfühlen, das ist die Basis von allem, das ist klar. Aber man sollte es nicht dabei bewenden lassen. Man sollte ein bisschen mehr machen, man sollte motivieren, man sollte inspirieren, man sollte resonieren. Resonieren heisst ja dann nicht nur einfühlen, sondern rauslocken. Oder? Also rauslocken, also so ein bisschen, wäre wieder Hebammen-mässig, oder? Vitalkräfte rauslocken. Oder? Ich kann mich so gut erinnern, wo unsere Mutter, ich habe einen Haufen Geschwister, die unsere Mutter alt und krank war, ist sie so besucht worden, betreut worden von zwei Spitex-Frauen. Die haben beide die gleiche Kompetenz gehabt, beruflich. Oder? Aber Welten waren zwischen den beiden. Oder? Also wenn Anna gekommen ist, kann ich mich noch erinnern, ist die Mutter schon Stunden früher aufgestanden, hat sich gesundigt, wie man das damals genannt hat, also schön angelegt, weil wenn die Anna kommt, geht die Sonne auf. Oder? Und das ist schon zum Voraus einfach eine Resonanz gewesen, oder? Das hat ja bedeutet, dass sozusagen die Vitalkräfte in meiner Mutter geweckt worden sind. Und das ist etwas, was zwischen Menschen passiert. Das macht man nicht allein. Solange allein ist der Mensch eigentlich in schlechter Gesellschaft. Oder das geht nicht gut. Er muss eine Korrespondenz haben. Er muss Augen sehen, die ihn anlachen, beispielsweise. Oder? Und dann kommt er aus sich raus. Und so war das mit meiner Mutter. Und wenn Mathilde kam, ist sie gar nicht aufgestanden. Ja. Das ist ein Ries, das ist Mensch. Oder? Das ist Mensch. Das ist der Joachim Bauer, das ist ein berühmter Hirnforscher, der sagt ja immer, die stärkste Motivationsdroge für den Menschen ist der andere Mensch.
Ja.
Der Mensch, das, und den könnte man, wenn alle die Handreichungen und eben das idiotische Protokollieren und so weiter, wenn das einmal digital übernommen wird, oder, könnten wir anfangen, wirklich ein menschliches Theater zum Blühen zu bringen. Jetzt sind wir immer anders beschäftigt. Dauernd hat man irgendetwas zu tun. Jede Pflegerin sagt heute, ja, für das habe ich nicht auch noch Zeit.
Ja.
Das ist doch himmeltraurig.
Ja.
Und so könnte man eben, aber es geht auch in einfacheren Verhältnissen, also wo es nicht einmal unbedingt Mensch-Mensch ist, sondern Mensch und Sache. Also sagen wir jetzt, ein Schreiner, mein Vater ist Schreiner gewesen, darum liegt mir das noch. Was macht ein heutiger Schreiner? Er programmiert. Er programmiert Maschinen. Maschine ist ganz genau. Also die hobelt einfach viel genauer als jeder Mensch und so weiter. Jetzt kann man Jetzt kann der Schreiner sozusagen einen neuen Status kriegen. Der Schreiner ist jetzt sozusagen der kreative Designer. Er ist der Künstler. Er kreiert das Werk, aber schaffen, herstellen, tut das Werk Maschine.
Ja.
Und in dem, das ist eigentlich meine Lieblingsvorstellung, dass ich sage, Maschine und Mensch haben jetzt die Chance, in ein ganz neues Verhältnis zu treten. Wir können jetzt sozusagen als Tandem unterwegs sein. Und was ist jetzt entscheidend? Entscheidend ist nur, wer lenkt. Ein Tandem. Du weißt noch, was ein Tandem ist.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, ja, sicher.
Ein Doppelvelo.
Ja, genau.
Aber also, und jetzt kann man sagen, ich meine, die Maschine wird nicht müde zu trampen.
Mhm.
Und ich lenke. Das ist so meine Vorstellung, der Mensch und Algorithmen.
Und du hast vorher ja gesagt, wenn du auf die Bühne kommst, redest du einfach und auch jetzt, du hast dich nicht vorbereitet auf das Gespräch. Und du sagst ja, mehr, also mit Sicherheit hast du weniger Freiheit. Oder wie lautet es genau, dein Zitat?
Ja, ja, das ist, kann man fast sprichwörtlich so sagen, oder? Mit Sicherheit weniger Freiheit. Oder?
Gilt das für dich auch auf der Bühne, dass du wie sagst,
ja,
ich habe eben kein Skript, ja, dass ich frei bin?
Ja. Also ich will es auch nicht übertreiben, aber ich habe in der Regel schon habe ich Notizen. Das ist aber eigentlich mehr zur Sicherheit, die Zeit einigermaßen im Griff zu haben.
Genau, das ist der andere Punkt.
Du siehst ja jetzt, woher das kommt, wenn man mich einfach reden lässt.
Das
ist ja furchtbar. Es hört eben dann auch fast nicht mehr auf. Es ist, ich bin auch berüchtigt dafür, darum wollen die Veranstalter, die mich kennen, die wollen in der Regel keine Diskussion nachher, weil die wissen, der Hasler haltet auf die erste Frage das zweite Referat. Das ist, das darf man einfach niemandem zumuten. Aber ja, Sicherheit und Freiheit, das ist, wir haben halt, Menschen haben ein sehr grosses Sicherheitsbedürfnis, weil wir ja instinktiv nicht sicher sind. Tiere sind instinktiv sicher. Eine Katze braucht keine Sicherheit. Oder? Sie geht ja auch angeblich immer auf die Pfoten.
Und das ist, ja, stimmt.
Ich nicht, oder? Und darum müssen wir immer so ein Gerüst machen. Oder? Das ist ja auch evolutionär. Oder? Wir sind ja keine vom Himmel gefallene Engel, also, sondern wir sind irgendwie Spätausläufer vom Aff. Oder? Und stolpern irgendwie die Evolutionsleiter rauf. Und dann denkt man natürlich, ja, aber wenn das soll gut gehen, dann müssen wir wirklich so, wie sagt man, Geländer haben. Oder? Möglichst hohe Geländer, dass man nie abstürzen können. Und das ist dann so ein Dilemma. Heute, oder je mehr Geländer, desto weniger stürzen wir ab. Das ist schon richtig, aber wir kommen auch nicht voran.
Genau.
Das heisst, wir riskieren auch nichts. Also am übelsten finde ich es, das ist vielleicht ganz ein gutes Beispiel, wenn man sieht. Also ich lebe in Zorike bei Zürich und dort ist es Mode, dass man viele Kinder mit dem Porsche Cayenne in die Schule karrt. Oder? Und das halte ich für ein kleines Verbrechen, weil der Schulweg, oder, das wäre jetzt apropos Sicherheit und Freiheit. Oder? Also wenn ich mich erinnere, ich und der Schulweg, das ist wahnsinnig wichtig gewesen. Der Schulweg ist sozusagen der erste Freiraum zwischen Elternhaus und Schule. Dort ist ein Kind frei, das heisst, es kann dort eigentlich das erste Mal ohne Aufsicht, ohne Beobachtung, kann es dort experimentieren, sozial und so weiter, auch mit Hindernissen. Und jetzt sagt man natürlich, na, das könnte regnen oder ich weiß nicht was, es könnte irgendetwas passieren. Ja, es könnte etwas passieren, aber was passiert, wenn nichts darf passieren? Wenn nichts darf passieren, passiert auch nichts. Es passiert dann nichts auf dem Schulweg. Und ich halte das wirklich für eine fehlgeleitete Liebe, weil irgendwann muss ein Kind anfangen dürfen, selber einem Hindernis auszuweichen, es überspringen, es elegant zu meistern und so weiter, wenn man ihm einfach alle Steine aus dem Weg rollt. Es kommt mir jetzt gerade in Sinn, Mutter Goethe, oder? Johann, Wolfgang, Goethe, super Genie, 18, also um 1800. Und die Mutter hat schnell gemerkt, dass der Bub extrem begabt ist. Und was hat sie gesagt? Jetzt müssen wir ihm nur noch möglichst viel Stein auf den Weg legen. Das ist sehr schlau. Das ist Training. Oder? Mhm. Das ist Training. Stein auf den Weg. Und wir haben heute die Mentalität, wir sagen dann natürlich aus purer Liebe, es ist auch etwas anderes natürlich daran beteiligt, nämlich es ist relativ, es geht schneller, wenn man einfach den Stein aus dem Weg nimmt.
Klar.
Und dann ist man feiner aus und das Kind brüllt nicht und hat nie eine Wunde und
wird
so weiter.
Nass.
Ja, das ist... Ja, aber wann soll es denn anfangen mit dem?
Absolut.
Wann soll es anfangen? Und das ist Stücke oder, zwischen Freiheit und Sicherheit. Wenn man, heute sind wir natürlich total auf dem Sicherheitstrip, eigentlich überall. Also zum Teil ist es ja auch lustig, dass das Kalkül gar nicht aufgeht. Oder? Also ich kann mich erinnern, Helmpflicht oder, auf Skipisten beispielsweise. Das finde ich sehr amüsant, weil das ist ein Beispiel, das zeigt, dass Menschen einfach ihr Verhalten anpassen. Oder? Man kann immer die Sicherheit erhöhen, aber der Mensch erhöht seine Risikobereitschaft. Oder? Also, weißt, wenn ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt Skipiste, oben Helm auf, Hasler, und dann habe ich einfach subkutan, denkt es bei mir sofort, ich verwandle mich in einen Krieger. Oder? Mit Helm. Oder? Ich bin sicher und brettere umso rücksichtsloser runter. Oder?
Klar.
Und das passiert sehr schnell. Oder? Das ist auch im Verkehr, oder? Das ganze Ampel. Man hat ja keine 3 Meter mehr ohne irgendeine Vorschrift. Oder so. Dann schaust du eigentlich gar nicht mehr auf die Straße. Oder? Du schaust. Ist übrigens ein Experiment gemacht worden. In 2 niederländischen Städten. Dort hat man alle Ampeln, alle Verkehrsschilder abgeräumt. Weg damit. Ergebnis? Weniger Unfälle. Warum? Du schaust wieder. Mhm. Du hörst. Nimmst Rücksicht auf den anderen. Oder wenigstens den anderen. Aber das Schauen, das Hören, das Acht geben, oder? Mhm. Das kommt uns ja vollkommen abhanden, wenn man jede Sicherheit sozusagen outsourcet. Ja, so ungefähr.
Gestern habe ich etwas erlebt an einer Ampel. Das passt jetzt perfekt. Ich war an einer roten Ampel, an einer ziemlich grossen Kreuzung zu Biel. Und dann plötzlich klopft es bei mir an Scheiben. Und ich bin so etwas von dermassen geklopft. Du rechnest nicht damit, dass einfach irgendjemand klopft. Und dann ist ein Herr draussen gestanden, hat die Scheibe runtergelassen. Habe ich auch nicht überlegt. Irgendwie dachte ich, plötzlich wird ausgeraubt oder so. Und nachher sagt er mir, das Licht ist kaputt. Und ich dachte, hä, was, das Licht ist kaputt? Nein, die Autos sind gefahren, hä? Dann so, euer Bremslicht ist kaputt. Man sieht nicht, wer bremset. Dann so, oh. Nein, geht gar nicht und so. Und klar, ich gehe in die Garage flicken, alles gut. Ist auch nicht eine grosse Sache. Aber das hat es eigentlich gezeigt. Hat er sich einfach auf das Bremslicht verlassen, wäre er mir hinterher. Ich bin natürlich mega froh, hat er mir das gesagt. Alles super, weil es ist ein wichtiges Licht, und gerade in der Nacht. Aber er hat zum Glück ist er aufmerksam gewesen. Er war da gewesen und hat gesehen, ah, sie bremsen, aber das Licht geht nicht, muss man es sagen. Yeah. Das ist eigentlich genau, dort fängt es an. Ob es weiter zu funktionieren, wenn plötzlich von heute auf morgen alle Ampeln nicht mehr da wären, ich weiß ja nicht. Hast du das Gefühl, in der Schweiz ging das?
Es geht natürlich, das sind relativ kleine Städte gewesen, oder?
Schon,
wo das gemacht haben. Das könntest du jetzt in Bern, würde ich das auch eher nicht machen. Aber was klar ist, das haben wir ja im Verkehr schon häufig können feststellen. Weißt, wenn du jetzt auf der Autobahn fährst und dann kommt irgendeine Baustelle oder eine Unfallstelle, oder, dann gibt es derart viele Vorwarnungen, ja, dass du denen eigentlich am Schluss gar nicht mehr glaubst.
Ja. Das stimmt.
Oder?
Ja.
Also
ja.
Man kann, es gibt so eine Schwelle, glaube ich, wo man einfach nicht mehr ernst nimmt.
Ja.
Weil ich fühle mich nicht mehr ernst genommen. Oder? Ich fühle mich behandelt wie ein Vollidiot. Ja. Und das finde ich falsch.
Ja. Das sollte man einfach mal die Leute machen, blöd gesagt.
Ja, einfach eine Warnung.
Ja.
Und die gilt.
Ja.
Oder? Man muss die Leute ernst nehmen, finde ich wichtig. Auch im Journalismus übrigens. Oder? Man sollte auch nicht immer das Gleiche sagen. Aber eben Sicherheit und Freiheit, ich tue da ein bisschen im Kreis umreden, was sehr ähnlich ist, glaube ich, wie jetzt bei mir auf der Bühne, ist die Art, wie eine Lehrerin sich vorbereitet auf die Lektion. Ja. Weil in meiner Einschätzung tun sich Lehrer viel zu fest vorbereiten und sind nachher quasi Gefangene von ihrer Vorbereitung. Weil sie können nicht mehr frei reagieren auf das, auf das Unvorhergesehene. Ich meine, Kinder reagieren schnell, da kannst du nicht berechnen, im Voraus. Und dann müsste man sich können situativ auf das einlassen. Wenn du jetzt einfach so picobello Vorbereitung gemacht hast, dann ja, kann ich das verstehen. Da findet man dann irgendwie schade, das nicht zur Geltung zu bringen. Oder eben so Redner, die mit einem wunderschön ausformulierten Manuskript kommen und einfach gnadenlos alles bis zum Ende einem zumutet. Ich kann das verstehen, wenn man den Aufwand treibt, aber das Publikum tickt völlig anders. Das Publikum denkt nicht um Gottes Willen, dass ja, hoffentlich kommt er jetzt noch zu dem und so weiter.
Ja.
Ja. Und der Vollständigkeitswahn. Und es ist, in der Regel würde eigentlich ein Gedanke länger. Ich habe mir übrigens angewöhnt, einfach aufzuhören, mit dem Vortrag, weil bei all diesen Themen, ich meine, ob das Digitalisierung oder ärztliche Kunst oder Freiheit und Sicherheit, es gibt eh nicht einen wunderbar abgerundeten Schluss.
Das ist so, ja.
Das ist einfach so. Also kannst du auch mittendrin aufhören und sagen, hallo, liebe Leute, ich meine, wisst ihr eigentlich, dass ihr 87 Milliarden Hirnzellen habt? Die warten nur darauf, dass sie selber loslegen können.
Ja.
Also, ich mache mich überflüssig. Einen guten Abend. So. Und das ist jetzt für mich nicht nur jetzt einfach Scherzando, sondern das ist, entspricht der Sache, denkt mich. Das Suchen nach einem wirklich runden, vollendeten Schluss ist nicht sachgemäß. Es ist
es widerspricht sich sehr mit meinem Job. Also einerseits nicht, weil wenn man irgendwo lernt, zwar einen Plan zu haben, aber den müssen über den Haufen schmeißen, ist im Radio. So schnell kann etwas ändern. Und dann ist der ganze Tagesplan und alles, was man schon gemacht hat, einfach für nicht mehr blöd gesagt. Das, da bin ich dafür. Und das mit dem Schluss, Da ist halt im Radio, ich nehme jetzt das als Beispiel, was mir in den Sinn kommt, einen Schluss zu finden bei einem Beitrag ist immer das Schwierigste.
Ja.
Weil der Beitrag ist vielleicht super, der Ton ist super, aber einfach, der Schluss ist meistens so, es ist jetzt einfach nur ein Schluss. Und ja, warum eigentlich nicht einfach aufhören? Also da wäre ich voll bei dir, wenn das mir vorgesetzt gehört, können wir einfach alle aufhören. Und nicht den perfekten Schluss suchen. Ja, vielleicht gibt es den perfekten Schluss halt einfach auch nicht. Unter Umständen. Oder eben sicher nicht für alle.
Also man könnte natürlich jetzt ein Schlusspointe machen oder einfach eine rhetorische Rakete zünden oder irgend so etwas. Aber ich meine, wenn ich sage, es gibt einen Schluss nicht, dann meine ich das natürlich inhaltlich.
Ja, ja.
Dann meine ich das sachlich. Ich finde es auch schön, wenn mir dann so ungefähr zur richtigen Zeit etwas Pointehaftes einfällt. Ist aber bei mir jetzt wirklich selten der Fall. Und darum, ich verstehe das, dass im Radio ist das wahrscheinlich nicht ganz einfach.
Aber du hast schon recht. Wenn du jetzt einen Schluss machst, das ist, eigentlich ist es wieder genau so wie eine Speakers Night. Der Adi Lang hat einen Schluss gemacht, du in dem Sinn auch. Und ich wollte noch weiterhören. Ja. Also es gibt nicht den perfekten Schluss. Er hätte noch um 2 Uhr Nacht können es weiterziehen bis um 2 Uhr Nacht. Ich wäre dann noch nicht zufrieden gewesen. Er hätte dann noch weiterhören. Ja. Vielleicht wäre ich schnell eingeschlafen und wieder erwacht. Aber das ist ehrlich, das zeigt es genau. Wenn man mitdenkt, man denkt ja immer weiter. Du sagst schon, man wird eigentlich nicht müde vom Denken, weil es behaltet dem wach. Das ist genau das.
Und das Radio hört ja nicht auf, wenn du mit deinem Teil fertig bist.
Nein, überhaupt nicht. Oder?
Das Radio hört ja nie auf.
Ja.
Es ist ja, es ist ja wirklich sozusagen eine ewige Schleife. Also kann man eigentlich der Schluss von einem Stück Sendung wäre eigentlich die Übergabe zur nächsten. Das wäre dann schlau. Also wenn man weißt, wenn man jetzt das raffiniert könnte machen.
Also, ja.
Ich würde jetzt versuchen, dort mein bisschen Raffinesse dran zu setzen. Also, hast du jetzt eigentlich damit sagen, wir sind jetzt fertig?
Absolut nicht. Nein, ich habe noch so viel. Nein. Grundsätzlich, ich will da nicht irgendwie einen Zeitplan haben oder so. Was ich unbedingt von dir möchte wissen, wenn wir die Zeiten anschauen, Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Du redest viel von Zukunft. Was ich bis jetzt noch nicht habe begriffen, bist du Team Gegenwart oder Team Zukunft?
Team?
Oder bist du eher, also ich muss es vielleicht anders formulieren. Ich persönlich, ich bin ein wahnsinniger Gegenwartsmensch. Ich lebe im Moment, ich probiere mir nicht viel Gedanken zu machen um die Zukunft. Klar, die macht man sich, das ist ganz normal. Aber ich probiere wirklich im Moment zu leben, aber aktiv. Also ich muss mir immer wieder sagen, jetzt lebe ich im Moment, ich genieße es wirklich, ich tue es wahrnehmen etc. Und du sagst zum Beispiel Sachen wie, also ganz spannende Sachen. Ähnlich wie du vorhin schon gesagt hast, würde ich mich in der Zukunft interessant finden. Mhm. Oder?
Mhm.
Das habe ich mega, mega spannend gefunden. Kannst du das ein bisschen erläutern? Was meinst du damit?
Ja. Ja. Also gut, das Verhältnis von uns zwei zur Zukunft ist jetzt einfach schon biografisch einfach sehr unterschiedlich. Oder? Also du hast die Zukunft vor dir. Ich bin meine Zukunft, gewissermaßen. Also meine Zukunft schrumpft erbärmlich. Ich bin meine Zukunft, darum verstehe ich auch etwas von Zukunft. Das heisst, ich habe ein bisschen eine Ahnung, wie man sie erreicht. Und wie man eben die Zukunft so quasi kann zur Gegenwart machen kann. Das würde uns dann wieder verbinden. Das ist natürlich die grosse Kunst in einer modernen Welt, dass man Gegenwart nicht nur als Durchgang betrachtet. Und das könnte man vielleicht durch Corona ein bisschen wieder lernen. Dass man nicht immer muss abhauen, nicht immer muss morgen schon ins Auge fassen und so weiter. Ja, mit der Zukunft. Also es ist tatsächlich so, dass ich vor allem seit Corona dauernd gefragt werde, was meinen Sie, Herr Hasler, was bringt uns Zukunft und so weiter. Und von dieser Frage halte ich wenig, weil ich weiß es einfach nicht. Also woher soll ich ausgerechnet ich das wissen? Aber was man schon kann wissen, ist, wir schaffen mit der Zukunft mit. Also das heisst, Zukunft ist nicht unabhängig von dem, was wir heute denken und machen und vor allem vernachlässigen. Oder? Und darum, das hast du wahrscheinlich gehört, ich mache ja so das Gedankenspiel mit mir selber, dass ich auf die Terrasse rausstehe am Morgen und mir so vorstelle, vielleicht geistert die Zukunft gerade durch die Gegend. Und dann ist interessant überlegen, und jetzt sieht sie mich, Zukunft, und wie reagiert sie jetzt? denkt sie jetzt, oh nein, nicht wie weg, nicht abhauen, weg von dem verhockerten, verrosteten, vertrockneten Typ da. Oder schaut sie doch nochmal hin und denkt, ja, nein, hoffnungslos ist es nicht. Der ist irgendwie gar nicht so unbeweglich. Der hat vielleicht eine Art ein elastisches Verhältnis zur Gegenwart. Also der ist nicht so verhockert. Oder? Das ist, und das finde ich sehr lehrreich. Oder? Wenn ich mir das vorstellen will, damit tue ich die Frage nach der Zukunft auf mich zurückwenden. Oder? Ich frage nicht, was bringt die Zukunft, als wäre die Zukunft einfach eine völlig selbstständige Naturgegebenheit, ein Naturvorgang, der einfach abläuft oder zu dem ich nichts zu sagen habe. Sondern ich muss mich fragen, ja, hey, bist du überhaupt geeignet für die Zukunft? Oder taugst du nur für die Vergangenheit? Oder? Bist du motiviert für Veränderung? Weil das ist ja die Zukunft. Oder? Wir haben das einfach vielleicht noch zwischendrin geschoben. Oder? Das Problem, wo vor allem wir Wohlstandsgesellschaften haben, ist natürlich, es geht uns derart gut in der Schweiz, dass man irgendwie alles wünscht, bloß keine Veränderung.
Oder? Komfortzone.
Ja, Komfortzone und Verlustangst. Oder? Mhm. Also wir haben sofort, haben wir zu Recht Angst, wir könnten etwas verlieren. Es könnte uns etwas davon fliessen, wenn sich die Lage verändert. Weil wir haben so viel, oder? Wir besitzen alles Mögliche. Und verändern würde heissen, ja, da und dort Abschied nehmen.
Ja, von genau. Etwas,
oder? Ja. Das wollen wir nicht. Und darum wollen wir im Prinzip eigentlich gar keine Zukunft, weil wir keine Veränderung wollen, sondern wir wollen eine Art Fristerstreckung für die Gegenwart.
Und sehr schön gesagt.
Wir wollen, dass es einfach länger so bleibt. Und je mehr Krisen jetzt auftauchen, oder? Wir haben die Corona-Krise, das ist eine Gesundheitskrise, wir haben schon lange die ökologische Krise, wir haben ganz viele andere Krisen, wir haben Finanzkrisen dauernd, also die Finanzströme sind ja absolut nicht mehr unter Kontrolle, etc. Und wir laufen eigentlich immer so ein bisschen der Krise davon. Wir wollen denken, nein, die wollen wir hinter uns lassen. Corona, wenn hört eigentlich der Mist mal auf und so. Aber wir haben nicht wirklich eine Zukunft, die uns voranleuchtet. Oder? Mhm. Wir haben keine Bilder von einer Zukunft, wo wir können sagen können, ja, schön, da will ich hin, da wär gut. Oder? Da streng ich mich auch an, das will ich. Und das meine ich. Oder wir sollten viel mehr über die Zukunft so reden. Nicht, was bringt uns die Zukunft, was kommt auf uns zu, auf uns Arme, oder? Sondern dass wir sagen, ja, was wollen wir eigentlich für eine Zukunft? Oder? Und wer will ich denn sein übermorgen? Oder? Und das würde bedeuten, dass wir, also ich rede jetzt einfach von mir, dass ich mich wappne, dass ich mich elastischer mache, dass ich Antennen ausfahre, dass ich mich für Sachen interessiere, für die ich mich jetzt nicht unbedingt muss interessieren, wegen dem Überleben, oder? Aber vielleicht wegen dem Überleben übermorgen, oder? Kommt mir denn das zu gut? Dass ich mich für Mentalitäten von Jungen interessiere und so weiter. Und die Bereitschaft, die Veränderungsbereitschaft, das ist ein Training. Und wer das Training nicht will machen, wer einfach sagt, ich weiß, wie es geht und ich will nichts anderes und ich will jetzt meinen Urlaub wie jedes Jahr und so weiter, ja, der darf sich nicht wundern. Auch der kommt der Zukunft über, aber eine, die er nichts dazu zu sagen hat.
Ja.
Oder? Das ist der grosse Unterschied. Natürlich, die Zukunft kommt dann schon von selber, oder? Aber sie kann dann ziemlich katastrophisch werden. Oder? Mhm. Wenn wir jetzt sagen, ja, einfach Augen zu und Türen, oder? Es ist,
du hast es mal eben so schön gesagt, es ist schwierig, an die Zukunft zu denken, wenn die Gegenwart so glänzt. Das finde ich ein ganz schönes Zitat.
Ja.
Und es stimmt einfach.
Ja.
Man weiss, an die Zukunft denken ist wichtig, Klimawandel etc., alles Mögliche. Man weiss es, aber wenn ja alles gut ist, dann hofft man halt einfach, dass es so weitergeht.
Es ist natürlich oberflächlich gut. Also, es ist nicht alles gut und das wissen, glaube ich, alle.
Mhm.
Also, und wir sind einfach ganz grosse Mogler. Also, ich inklusive. Also, wir können uns prächtig durchmogeln. Wenn ich dir einfach einmal... Also, ich glaube, dass wir trotz all dem immer noch so ein bisschen animalisch funktionieren. Du weißt, Tiere schmecken es, wenn ein Erdbeben droht. Also, sie wittern es. Also, frag mich nicht, wie. und ich glaube, momentan geht es uns allen ähnlich. Wir haben irgendwo, wissen wir, es geht so nicht weiter. Also, bei allen feudalen Zuständen, aber so geht es nicht weiter. Und warum wissen wir es? Wir wissen es, weil es uns selber subkutan gar nicht immer so prächtig geht, wie wir tun. Also, ich gebe dir nur ein paar Zahlen. Wir sind ja ein kleines Völkchen hier in der Schweiz. Oder? Und wir sind ja bekanntlich die Reichsten, wir sind die Innovativsten, die Stabilsten. Also ich meine, besser kann es eigentlich niemandem gehen. Und wie sehen wir denn so aus? Sehen wir glücklich aus? Naja, geht so, hä? Also ich bin sehr viel unterwegs und muss jetzt sagen, es wird da nicht gerade in der Gegend rumgestrahlt dauernd, oder? Wir haben in der Schweiz 1,2 Millionen chronisch Kranke. Das ist massiv. Oder? Nie werden so viele Antidepressiva eingeworfen wie in der Schweiz. Die Schweiz hat mit Abstand weltweit die grösste Psychiatriedichte. Nie fallen so reihenweise die Leute in Burnout. Also das sind jetzt nicht wirklich die klarsten Symptome für eine glückliche Gesellschaft. Oder? Also mit anderen Worten, wir leben gewissermaßen in einer Ambivalenz. Es geht uns prächtig, aber insgeheim wissen wir, dass das seine Schattenseite hat. Und wir müssten die Schattenseite dringend vor uns nehmen. Weil ich glaube nämlich, dass der Haken daran liegt, dass wir Erfolg, Glück und so weiter viel zu sehr über den Konsum definieren. Das heisst materiell definieren. Und das funktioniert nicht mehr. Oder wir stoßen überall an. Oder wir sind die Moderne, oder? Wir sind so ein bisschen am Schluss von der Moderne. Und das fängt an von Kippen. Oder? Die Moderne lebt von vielen Verheißungen, oder? Nämlich von Wachstumsverheißungen. Du wirst immer gesünder, du wirst immer älter, du wirst immer gebildeter, du wirst immer reicher, du wirst immer freier, du wirst immer mobiler, all das. Oder? Das sind die Verheißungen der Moderne. Und überall stoßen wir an. Mobilität beispielsweise. Oder ich meine, du stehst bald mehr im Stau, als du vorwärts kommst. Oder?
Das ist leider genauso, ja.
Oder wir sind, ja. Und das ist sehr, sehr eine sinnbildliche Beschreibung von diesen Verheißungen. Oder? Wir werden auch nicht mehr wirklich gesünder. Es gibt das Gesundheitsparadox, so nennt man das. Stammt nicht von mir. Und das heisst, wir leben immer gesünder und fühlen uns immer kränker.
Mhm. Also, ja.
45% von allen, die in der Schweiz arbeiten, sagen, sie fühlen sich erschöpft. Verstehst du? Das ist die Kehrseite. Oder? Wir können auch nicht mehr sagen, wir wollen noch weiter reisen. Oder es geht nicht mehr weiter. Also die paar Wahnsinns-Tech-Giganten schießen sich ins Weltall. Oder?
Das ist ein
Das
Thema,
ist sehr konsequent. Genau. Ja. Oder? Das hat eine Logik, aber es ist idiotisch. Oder? Du hast nichts davon. Oder? Das ist reine Theorie. Oder? Du siehst nichts, du hast kein Erlebnis, du hast eigentlich nichts. Und das heisst, wir müssten es gibt so Theorien, oder, die sagen, was man müsste. Also nicht mehr einfach das in dem Steigerungszwang. Oder? Immer mehr, aber alles ausgelagert. Oder? Immer mehr Kultur, aber nicht eine innere Kultur, sondern mehr Events. Mhm. Oder? Immer mehr Sport, immer mehr Schwingfest. Oder? Das dient nicht einmal im Schwingen. Oder? Wenn rar muss etwas sein, dann ist es grossartig. Oder? Früher hat man einfach alle 4 Jahre das eidgenössische Schwingfest gehabt, sonst fast nichts. Oder? Das, ich meine, dann ist das ja Gottesdienst erste Güte gewesen. Oder?
Ja.
Und wir meinen immer noch mehr von dem und noch mehr Pillen und noch mehr, ich weiß auch nicht was. Und das funktioniert nicht mehr, das wissen wir eigentlich. Auch Corona haben wir ein bisschen gemerkt, oder? Es ist vielleicht gar nicht das Zeichen von einer glücklichen Gesellschaft, wenn man immer, wenn man ein bisschen Zeit hat, haut man ab, oder?
Ja.
Am Wochenende, ja, in den Ferien, nach der Pensionierung, das ist ja mein Thema, ne? Das ist auch so etwas, oder? Wir haben irgendwie, weil wir sozusagen aus der Entbehrung gekommen sind, haben wir gedacht, wenn wir den materiellen Lebensstandard immer verbessern, kommt auch das Glück. Und das ist nicht der Fall.
Oder? Absolut nicht, ja.
Das geht nicht. Oder? Das sehen wir jetzt bei den Alten, oder, wo man, ich meine, da ist die sogenannte Lebensqualität wirklich auf einem rechten Level, bei den meisten, bei der Mehrheit. Und jetzt sind sie jetzt glücklich. Also ich kenne Gleichaltrige, denen geht es feudal. Die können sich eigentlich alles leisten und sie saufen sich zu Tod. Oder? Und zwar sehr bewusst. Also das heisst da, braucht es wahrscheinlich eine gewisse Rückkehr. Also nicht, die Zukunft ist nicht mehr immer nur der Fortschritt, ein Steigerungslauf, sondern wäre auch ein bisschen zurück. Oder? Ich rede natürlich nicht gerne so sentimentalisch oder so ein bisschen kitschig von inneren Werten oder irgend so etwas, aber letztlich geht es schon um das. Oder? Also ich meine, wozu denn das alles um uns herum, wenn wir nicht gute Laune haben, beispielsweise. Oder wir müssen ja nicht immer glücklich sein, das ist ein bisschen hoch gesetzt, die Latten, oder? Aber einfach gute Laune, eine Gelassenheit, eine Vergnügtheit. Oder? Mein Vater war ein einfacher Schreiner gewesen. 8-köpfige Familie, knapp durchgebracht, damals. Rackerleben, erste Güte, 10 Stunden pro Tag in der Werkstatt gewesen, nachher heimkommen. Am Abend hat er noch 2 Stunden die örtliche Krankenkasse müssen verwalten, damit das Geld gelenkt hat. So, Jahr ein, Jahr aus. Und er war immer vergnügt gewesen.
Ja.
Er war immer vergnügt gewesen. Materiell, also wirklich karg. Was ist das? Oder das ist so mein Vorbild. Oder? Ich habe Gott sei Dank seine Mentalität geerbt. Oder sonst habe ich nichts geerbt, aber das
immerhin.
Das ist schön. Ja,
das ist sehr schön.
Und ich bin eigentlich ähnlich. Ich bin ein grosser Arbeiter. Ich arbeite enorm viel. Und wenn dann etwas gelingt, dann bin ich einfach so richtig zufrieden. Aber ich denke nicht, das muss jetzt noch mehr sein, das muss jetzt noch besser werden, muss jetzt noch. Insofern bin ich, glaube ich, schon auch ein bisschen ein Gegenwartstyp. Oder?
Das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und über diesen Punkt diskutiere ich mit ganz vielen Leuten. Diskutieren. Darum frage ich jetzt auch dich, das mit dem Zufriedensein. Ich bin eben der Meinung, man sollte nicht zufrieden sein, sondern man sollte glücklich sein, man sollte dankbar sein, unbedingt, aber man sollte doch nicht zufrieden sein. Ich habe schon x Diskussionen gehabt, Zufriedenheit ist doch schön, ist doch gut. Du hast ja auch gesagt, hey, zufrieden sein ist gut, dein Papi ist zufrieden gewesen, das ist super, gute Luna ist super. Aber zufrieden sein, finde ich, sollte man eben nicht.
Ja, es vielleicht steckt jetzt im Wort. Ich habe das einigermaßen unreflektiert braucht jetzt Zufriedenheit. Also so ein bisschen gleich mit Vergnügtheit. Oder? Das ist ja natürlich absolut nicht das Gleiche.
Ja.
Oder? Und du meinst natürlich, für dich ist Zufriedenheit so etwas wie Selbstgenügsamkeit oder so etwas. Nimm ja. Oder?
Ja, genau. Für mich ist zufrieden, ich bin zufrieden mit.
Mehr muss nicht sein. Oder?
Genau.
Ja, mehr muss nicht sein. Ja. Ja, das habe ich natürlich schon auch nicht. Also das ist, ich bin eher. Ich habe Ich habe das einmal erfunden, wo ich ein Essay über den Roger Federer musste schreiben. Das habe ich auch lustig gefunden. Oder beim Federer sagt man ja auch, der Federer, jetzt ist er ja 40 geworden, oder? Und er will eigentlich nicht aufhören. Er insofern ist er nicht zufrieden schon.
Genau.
Er ist nicht zufrieden und dann sagt man, warum tut er sich das an? Oder? Dann sagt man natürlich auch mehr, warum tun sie sich das an? Sie könnten doch einfach das Leben geniessen. Oder? Da denke ich, ja danke, ja, soll ich vielleicht auf den Golfplatz oder was soll ich denn machen? Und beim Federer habe ich Folgendes herausgefunden. Ich habe ein neues Wort erfunden. Und warum tut er sich das an? Er tut sich dann natürlich gar nichts an, oder? Sondern er lebt davon, dass er das Tennisspiel permanent raffiniert, permanent perfektioniert, permanent auch seine Fähigkeiten anpasst, oder? Dem Gegner anpasst. Also das heisst, der spielt nie gleich. Oder? Und der ist, das heisst, ihn interessiert, das sagt er ja auch häufig. Oder? Natürlich gewinnt er gern, ich auch. Oder? Aber das ist nicht das Interessanteste. Das Interessanteste ist sozusagen die Arbeit am Spiel. Oder? Mhm. Also es, und das wäre eben das Nicht-Zufrieden-Sein mit dem Spiel. Oder? Ich habe es nicht irgendeinmal kapiert und ab jetzt mache ich einfach so. Oder? Sondern ich mache es weiter. Und für das habe ich einen Begriff erfunden, in dem ich gesagt habe, der Federer ist ein Leistungserotiker. Er hat ein erotisches Verhältnis zum Spiel, zur Leistung. Und erotisch meine ich damit, du kannst, ein erotisches Verhältnis ist unruhig. Es kann nicht lassen. Es will es intensiver, oder? Es will es in dem Sinn besser, mehr, oder? Drastischer und so weiter. Oder? Das andere ist nur Konsum. Oder? Das ja. Ist, ja. Für mich sind Casanova-Typen, ich rede jetzt als Mann, oder? Casanova-Typen sind für mich erotische Stümper. Oder? Das ist nichts. Das ist einfach so, rumfliegen, da naschen. Was ist denn da interessant? Oder? Aber ein Verhältnis intensiver machen, kräftiger machen, dunkler machen, oder, und ja. So weiter. Das ist doch. Oder? Und insofern, glaube ich, steckt, wenn wir, ich sage jetzt, angefressen sind von etwas, oder, steckt etwas von einem erotischen Verhältnis drinnen. Man macht nicht, ich zucke immer zusammen, wenn heute jemand sagt, ich tue manchmal irgendjemandem danken für etwas, irgendeinem Veranstalter oder so. Und heute ist es so Mode, dass die dann sagen, oh, ist kein Grund, ich mache nur meinen Job.
Stimmt. Ja.
Gell? Und ja. Dann denke ich, um Gottes Willen. Und für das lebt er. Um seinen Job zu machen. Ja. Das ist jetzt das Gegenteil vom erotischen Verhältnis.
Absolut. Oder? Schönes Beispiel.
Ich mache meinen Job. Nein, bitte nicht. Mach deinen Job zu deiner Erotik. Oder? Füllne.
Und dann brauchst du eben auch keine Pause oder kein Ende.
Nein, dann
Ende.
Brauchst du keine Pause. Dann ist, genau. Dann, ja, es ist so, ja.
Und das war schon so ein Moment dann an dieser Speakers Night, wo du eben genau das hast gesagt, so à la, wenn du etwas so sehr gern machst und so drin bist, dann mach. Dann brauchst du keine Pause, dann brauchst du keine Ferien, dann brauchst du keine Pause, dann musst du nicht aufhören. Und ja. Bei mir ist das so, ich habe so viel, was ich so gerne mache, ist das Radio, Podcast, was auch immer. Und immer, wenn ich Ferien habe, schreiben mir Freunde oder sagen mir, hey, geil, mach die Ferien, tu doch mal chillen, tu doch mal Pause machen. Aber die begreifen nicht, dass ich alles, so, eben auch das Arbeiten an sich, so gerne mache. Ich brauche keine Pause, ich will keine Pause. Natürlich nicht zu vergleichen mit nicht mal zur Ruhe kommen und mal wieder Inspiration sammeln und sich ein bisschen erholen, das ist schon wichtig. Aber für mich ist vielleicht halt einfach am Mikrofon hocken erholen, während für andere draussen auf dem Liegestuhl liegen erholen ist. Und es ist ja schon gut, wenn es Leute gibt, die ihre Pension geniessen, die sollen rumliegen, die sollen reisen, was auch immer. Aber wenn man weitermachen will, wie du warum nicht? Das geht mir nicht in den Kopf, warum das bei vielen nicht in den Kopf geht. Also klar, es tut mir leid, weil dann haben die Leute einfach ihre Leidenschaft leider noch nicht gefunden.
Ja.
Weil sie es nicht können nachvollziehen können.
Ja.
Aber ich finde das ganz spannend, es braucht keine Pause, wenn du, so, wenn du etwas so gerne machst.
Ja. Ja, ich glaube, das ist sozusagen energietheoretisch. Auch könnte man das wahrscheinlich fassen. Oder? Ich bin häufig eingeladen worden zu so, sagen Sie mal, Wohlfühlveranstaltungen, wo dann so geheißen hat, Acht geben zu den eigenen Ressourcen oder irgendwas.
Ja.
Da habe ich immer gesagt, ja, was habt ihr denn eigentlich für... Was habt ihr denn für eine Vorstellung von euch energetisch? Oder? Also ich zum Beispiel lebe nicht in der Meinung, dass ich sozusagen auf die Welt gekommen bin, so quasi als Energiereservoir, wo einfach ein bestimmtes Quantum Energie drin gestopft worden ist. Und jetzt muss ich einfach schauen, dass, dass von dieser Energie genug bleibt bis lang, lang, lang. So, bei mir läuft es umgekehrt. Ich bin wie ein Dynamo. Ein Dynamo lädt sich auf, wenn ich mich verausgabe.
Mhm.
Aber jetzt kommt die grosse Voraussetzung. Sofern ich das, was ich vorausgabend mache, für sinnvoll halte. Oder? Und du kannst natürlich wahrscheinlich nicht bei jeder Verrichtung, die in der heutigen Gesellschaft beruflich gemacht wird, als schon beglückend finden. Oder? Aber diese Vorstellung würde etwa dem entsprechen, was du von dir erzählst. Oder? Das mit dem Dynamo.
Mhm.
Du kennst noch den Dynamo,
ja,
oder?
Das ja.
Ist, ich lande ja immer beim Velo. Das ist,
genau, ja.
Oder das ist,
nein, das
früher hatten wir einen Dynamo gehabt, der dann Licht produziert hat. Und so, im besten Fall produziert es auch bei mir Helligkeit. Ist, aber das ist, ich meine, wenn wir jetzt weiterdenken, dann könnte man sich ja fragen, ja, wie bringt es diesen Menschen Stand, das, was er tut, so zu pflegen, dass er in das Verhältnis hineingerotet.
Mhm.
Sonst sind wir dann plötzlich, würden wir dann sagen, ja, es gibt einfach ein paar elitäre Beschäftigungen, wo einem das Licht fällt, oder? Das, was du schon immer hast wollen, also kaum hast du die Augen aufgeschlagen und hast du gedacht, ich will Moderatorin werden, oder?
Mhm.
Und dann liebst du die Tätigkeit, du, die ganze Welt wird für dich eine Art Moderationstätigkeit. Du siehst immer deren, die das können und so und willst auch und übst und machst. Ja, wie ist es denn mit anderen Tätigkeiten? Oder?
Also
es ist, der entscheidende Wechsel oder, ist ja für mich der, kein Mensch, auch du nicht und ich nicht, kein Mensch kann immer das machen, was er will.
Ja.
Oder? Einverstanden.
Ja, einverstanden.
Was aber wir können machen und was ich mir wünsche, dass möglichst alle können machen, dass sie das, was sie machen, zu ihrer Sache machen. Oder? Dass sie ihre Interessen an das hängen, was sie machen. Das ist eine Theorie, die ich so lange so ein bisschen entwickelt habe. Und dann, ich habe natürlich den Leuten aus dem Publikum und sagen, ja, ja, sie haben gut reden. Denke, wie sieht das aus? Zum Beispiel für eine Frau, die in der Migros an der Kasse sitzt. Ja. Zufälligerweise kenne ich so eine Frau. Die meisten, die sitzen, also ich rede jetzt von der Migros Zorikern, oder?
Ja.
Die kenne ich sehr gut. Und die meisten, die dort an der Kasse sitzen, die schieben die Waren über den Scanner oder sie sind mental an einem völlig anderen Ort. Oder das ist eine mechanische Tätigkeit. Sie sehen auch mich nicht so richtig und so weiter. Aber eine steht, oder, und das siehst du von Weitem, die thront. Das ist ihr Reich. Sie ist Königin von ihrer Kasse. Sie lehnt es ab, nur die Angestellte von der Migros zu sein. Sie macht den Job zu ihrer Sache. Ich habe das eben einmal erlebt, wie denn das geht. Ich habe die drei Kleinigkeiten gepostet, Fleisch und Brot und Salat, ich weiß es nicht mehr genau. Und sie hat die drei Sachen geschoben über den Scanner. Und dann hat sie mich angeschaut und so halb so spitzbübisch mich angeschaut und gesagt, 72,50. Und dann hat sie nachher geschoben und gesagt, wissen Sie, das Fleisch ist so teuer. Und jetzt kann man denken, ja, was ist jetzt das schon? Nein, das ist ganz entscheidend. Das heisst, die Frau ist innerlich beteiligt.
Absolut.
Sie hat vorweggenommen, was in meinem Hirn sich abspielen könnte, nämlich, dass ich sage, zweifelhafte Rechnung,
ja,
oder?
Genau,
drei
genau.
So kleine Sachen. Mhm. Sie hat gedacht, sie hat gedacht, mitgedacht und sie hat mich wahrgenommen, sie hat mich ernst genommen, sie hat ein Verhältnis zum Kunden und so weiter. Und das heisst, das ist ihr Leben.
Ja.
Und das ist für mich ganz ein wichtiges Beispiel, die Frau an der Kasse, in der Migros. Sie kann das machen. Und das führt mich dann einfach schnell dazu, dass ich denke, das müsste eigentlich alle.
Ja.
Oder wenn die Frau das kann machen, viele würden sagen, was ist denn da für ein Job? Oder das ist doch, das kann ihm doch nicht erfüllen. Sie macht nicht zur Erfüllung.
Das ist das perfekte Beispiel, ja.
Interesse, Interesse, Interesse. Interesse ist das Geheimnis vom Leben. Oder? Du kannst nicht immer leidenschaftlich sein.
Das absolut.
Ist, du kannst auch nicht weißt, hauptberuflich begeistert sein die ganze Zeit. Oder? Das ist wunderbar, wenn das klingt. Aber Interesse kannst du. Du kannst am Morgen aufstehen und sagen, verdammt nochmal, ich interessiere mich für den Tag. Das ist mein Tag.
Oder? Sehr schön.
Das ist mein Tag. Ich bin nicht passiv Mitglied von dem Tag. Oder?
Ich bin im Fall mega froh für das Beispiel, weil immer, wenn es irgendwie um den Job geht, motiviert sich und das Migros-Beispiel. Es kommt auch nie gehabt, es kommt immer das Migros-Beispiel. Und ich bin auch froh, ist so ein gutes, ich muss leider sagen, ein Schlussbeispiel, weil ich würde noch lange weitermachen, die Aufnahme läuft noch, aber wir sind hier, das wisst ihr gar nicht, wir sind hier in einer Bank, wir haben einen Raum gemietet in einer Bank und die tut jetzt, glaube ich, zu.
Ich finde auch. Und ich brauche vor allem Kaffee.
Und du brauchst Kaffee und wir sind, glaube ich, jetzt an einem Schluss, wo jetzt halt einfach ein Schluss ist. Wir haben schon darüber geredet, dass ein Schluss echt ein Schluss ist. Wenn ihr noch mehr vom Ludwig hören wollt oder lesen, es gibt ganz viel im Internet, ganz viele Videos, die du selber zwar nicht schaust, aber sie sind sehr zum Anschauen. Und es gibt Bücher von ihm, das aktuellste für ein Alter, das noch was vorhat. Das habe ich hier gerade vor mir. Sehr ein gutes Buch. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber ich werde es noch fertig lesen. Und heute ist ja noch deine Lesung zu Spiez. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also informiert euch gerne über Ludwig Hasler. Er hat viel zu erzählen. Genau. Ludwig, die Schlussfrage, die immer kommt, für was bist du spontan dankbar?
Ja, für die Vergnügtheit vom väterlichen Erb. Den Rest habe ich selber gemacht.
Wunderschön. Ja, dann wünsche ich dir in diesem Fall gute Reise auf Spiez und einen schönen Abend bei deiner Buchlesung. Merci, bist du da gewesen.
Danke dir.